Jeder hat diese Suche in sich angelegt. Und das ist auch für Christen eine große Chance, dass man das weiß. Wenn Leute, die euch sicher und mir auch begegnen, abwinken oder spotten oder nichts hören wollen, einen Bogen machen oder das Thema wechseln, dann darf ich wissen, diese Person sucht eigentlich nach Gott. So ging es mir vor über 40 Jahren, als ich völlig von, ich war ein normaler junger Kerl, habe alles im Kopf gehabt, bloß nicht Gott. Und dann eine Krise und ein Mädchen hat mit mir Schluss gemacht und dann plötzlich habe ich nach Gott gefragt, weil das für mich so eine Erschütterung war. Und dann bin ich zum Glauben gekommen, CVM Heidelberg und so weiter und dann viel später nach Adelshofen. Und mein Bruder Heinrich, der Heiner, der hat mich mal im Auto gefragt, sag mal, die haben das nicht verstanden drüben in der Palz, in Frankenthal. Was mit dem Hubert, der war doch sonst so normal. Der war doch ein netter, klarer Kerl, sagt man bei uns. Und jetzt fängt er so an. Und dann hat er gesagt, ja, was machst denn du da jetzt? Was ist denn mit dir los? Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich habe das gefunden, was ich eigentlich schon lange gesucht habe. Was verschüttet war. Ich war auch einer, der jetzt nicht unbedingt super später war, aber ich wollte mit einer frommen Leute nichts zu tun haben. Aber ich habe später gemerkt, eigentlich hast du es immer gesucht. Und es ist kein Wunder, dass uns das so geht, denn in Prediger 3, Vers 11 heißt es, alle Menschen haben diese Ewigkeit in ihren Herzen. Gott hat die Ewigkeit, dieses Ungestillte in unser Herz gegeben. Und das muss erst ausgefüllt werden und dann kommen wir zur Ruhe. Oder einer meiner Lieblingsverse oder Versteile oder Abfolge, Apostelgeschichte 17, Vers 25 folgende, wo Paulus mit ganz unchristlichen Leuten auf dem Areopag in Athen spricht. Das ist die Fragestellungen in den einzelnen Leben. Wie komme ich zu diesem Gott? Und da gibt es Leute, die haben religiöse Antworten, die wollen irgendwas erarbeiten, die wollen irgendwas tun, die müssen so und so viel Leistung bringen. Das wollen wir gar nicht in irgendeiner Weise schlecht machen. Ich habe da großes Verständnis dafür, dass Leute sich mühen. Andere versuchen es mit Astrologie, unser Novize von der Kommunität hat es mal erzählt, mit Psychologie, irgendwie wollen sie diesen Halt, dieses Feste. Und auch wenn sie es verdrängen und sagen, wie einer mir zu mir gesagt hat, ich habe in der Kirche keine Verwandte, ist er doch ein ungestillter Mann gewesen, der eigentlich nach Gott gesucht hat. Und auf diese mehr oder weniger verdrängte oder formulierte Frage und Suche, auf diese Orientierungslosigkeit, hat Jesus eine ganz, ganz dichte Antwort. Und die ist unter anderem in diesem Satz zusammengefasst: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist der Weg. Und das wollen wir mal so Satz für Satz durchgehen. Ich bin der Weg. Mit der Betonung auf ich. Jesus sagt, ich bin der Weg. Nicht irgendeine Hilfssache, nicht irgendeine Ersatzbefriedigung, nicht irgendwas, was man sich zurechtlegt, nicht irgendeine religiöse Sache, nicht irgendein Vierlefant, sondern ich bin der Weg. Kommt doch her zu mir, hat er gesagt, als er unterwegs war. Es gibt nicht die vielen Wege, die nach Rom führen, sondern es gibt nur diesen einen einzigen Weg. Wir sind sehr tolerant, ob jemand beim Beten die Hände hebt oder in den Sack steckt, ob er grüne Haare oder gar keine Haare hat, sind wir tolerant. Intolerant sind wir in der Frage nach dem Zugang zu Gott. Da gibt es nur diese enge Pforte, wie es in der Bergpredigt heißt. Ich bin der Weg. Und das ist gesegnet, wenn ich mich darauf einlasse. Nicht irgendein Karma, nicht irgendein Götze, was weiß ich, sondern es heißt vielfach im Neuen Testament, wer an ihn glaubt, Wer an den Sohn glaubt, den Glauben an Jesus Christus, das ist das, was die Bibel uns nennt. Vielfach. Und es ist keine Methode, dass man sagt, das und das musst du machen oder das und das musst du im Kopf dir zurechtlegen, sondern Glauben an Jesus ist eine Beziehung. Das ist eine Beziehung mit einer Person. Da könnte man auf den Gedanken kommen, ja, Person, sieht man denn? Oder kann man dem auf die Schulter klopfen, weil er die Hand gebe? Nein, er ist eine unsichtbare Person. Es heißt mal, Gott ist Geist, aber er ist eine Person mit personalen Eigenschaften. Er sieht, er spricht durch sein Wort vor allem, aber auch, wie du es vorhin gesagt hast, durch seinen Geist, durch Bilder. Gott macht sich bemerkbar. Er greift ein in unsere Not, auch in meine Not. Das habe ich schon vielfach erlebt, dass Jesus einfach eingreift, auch sogar ungefragt. Also eine der schönsten Erlebnisse der letzten Tage war, ich habe was Zeug wegfahren müssen vom Kindertag, bin beim Netto in Jöhlingen und habe mir halt einmal ein Fischberg geholt. Das macht man ja mal morgens um die Zeit, um 11. Und ich will den Traffic anmachen, also den Fort-Traffic und gar nichts mehr. Ich wusste mir überhaupt nicht zu helfen. Und da hat so ein junger Mann kam vorbei an meiner Scheibe und hat dieses erbärmliche Geknatter gehört und hat gesagt, stimmt was nicht? Und er sagt, ja, da stimmt wirklich was nicht. Ich weiß nicht, was los ist mit dem Auto. Und da hat er gesagt, ich mache Ihnen Stadthilfe. Und in 5 Minuten war ich wieder unterwegs mit dem Auto. Und das habe ich, das ist dann in mein Lob- und Dankheft gewandert. Gott greift ein. Er lebt und regiert, auch heute Morgen. Und was du vorhin gesagt hast, wenn du aus dem Keller willst oder aus dem Dunkel, Gott lockt uns. Er ist eine Person. Er spricht zu uns. Das ist sowas Beruhigendes, auch wenn man tatsächlich in die Jahre so langsam kommt, dass man sagt, ja, was wird aus mir, wie geht das weiter über die Länge? Nee, der Herr ist vor uns und lockt uns mit. Und im Epheser 2 heißt es, er geht mit uns den Weg, wo er vorher schon gespurt hat. 2 Vers 10. Und das finde ich eine ganz große Ermutigung und Trost. Der Herr lebt. Er ist der Ich Bin. Ich bin der Weg. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und das ist heute, dass wir wirklich mit ihm rechnen. Und dass wir nicht von den Erfahrungen der Vergangenheit letztlich abhängig sind. Hat es doch damals schon nicht geklappt? Oder wie wird das sein? Sondern bei Jesus muss nichts bleiben, wie es ist. Auch in unserem Leben. Wenn man, wie du dieses wertvolle Bild vorhin gesagt hast, mit dem Verlies, mit dem Keller, das kann werden. Bei Jesus, bei dem Ich Bin, gibt es neue Wege. Und das finde ich so ermutigend. Und das Schöne ist, das möchte ich mir und euch, das Wort geht also ständig irgendwie mit mir, dieses Predigtwort heute. Wenn irgendwas in unserem Leben ist, dann haben wir Vergebung durch sein Blut. Und wir können alles andere zurücklassen. Dass wir Sachen bekennen vor Gott. Dass wir auch Geschwister aussuchen und sagen, du, ich muss jetzt mal was vor einem Menschen bekennen. So wie ich es vor einige Wochen gemacht habe. Das ist so befreiend. Der Ich Bin, der ruft uns heraus, der ruft uns in die Nachfolge, in die weitere Nachfolge, den Weg mit ihm. Das Dritte, ich bin der Weg. Das Leben mit Jesus ist ein Weg. Das hat einen Anfang, der Weg hat einen Zugang und der Weg hat einen Verlauf, so wie jeder Weg. Und wenn ich Jesus noch nicht in meinem Leben habe, dann darf ich zu diesem Anfang mal kommen. Und ich habe es damals so gemacht, wie mir es besonders geholfen hat. Ich habe mit dem Bruder zusammen am Schestlang, sagen die Pelzer, an der Couch gekniet und habe Jesus mein Leben anvertraut. Das habe ich gebraucht. Diese Gesellschaft, dass jemand als Zeuge dabei war nach der Verheißung aus der Bibel, die ihn aufnahm in ihr Leben, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu sein. Es muss so nicht sein. Andere, ich sage immer, 1000 Leute, 1000 Wege. Einer von uns hat mir mal gesagt, du, ich bin reingewachsen, ich habe so ein Erlebnis gar nicht gehabt. Ich sage, gut, ist okay. Ich will dir das nicht auftreten. Es gibt keinen Formalismus, es gibt keine Dinge, die ich formal, schematisch mache. Aber was uns als Christen verbinden darf, soll, ist die Gewissheit, ich bin dabei. Ich bin auf dem Weg. Und es ist meine eigene Verantwortung. Was habe ich nötig, das jemand einzureden? Er hat doch sein eigenes Leben. Aber mir war es eine Hilfe. Vielleicht ist es dir eine Hilfe, mit jemand zu sprechen und dann zu beten und sagen, du, mir hilft es einfach, wenn ein Zeuge dabei ist. Und ich will auf diesen Weg kommen. Ich will alles zurücklassen, was mich beschwert. Und ich will auf diesen Weg kommen. Und ich will auf diesem Weg gehen. Ich bin der Weg. Und das ist Alltag auch im Christenleben. Jesus ist unser Weg. Morgen am Montag, Dienstag, Mittwoch, wenn ich irgendwo im Betrieb bin, in der Schule oder was weiß ich, in der Nachbarschaft, dass ich sage, Herr, was ist jetzt dein Weg mit mir? Was zeigst du mir? Ist nicht bei jeder Kleinigkeit, dass ich sage, wenn ich beim Italiener vorbeifahre, soll ich 2 Belcher oder 3 Belcher Eis nehmen. Das kann man auch übertreiben. Gott hat uns auch einen Verstand gegeben. Aber es gibt so eine Grundhaltung. Herr, zeig mir, was ich sagen soll und wo ich vielleicht jemand ansprechen soll. Und ich sage euch, gebe ich mal als kleine Fußnote Gebetsanliegen mit. Ich bin immer bei meiner alten Mutter, die jetzt 89 ist, wenn ich in Frankenthal im Seniorenheim bin. Immer so am Fahren, Herr, wann kommt die offene Tür, dass ich der Mama sagen kann, anbieten kann, dass wir zusammen beten, dass sie ihr Leben Jesus überlässt. Und Jesus ist der Weg, jeden Tag. Und das ist schön, das ist beruhigend. Das ist auch nicht so, sagen wir mal, dass ich nichts mehr anderes denken kann, dass ich nie mehr dran denken kann, dass heute Mittag die TSG gegen den Club wahrscheinlich gewinnt. Alex, tut mir leid. Das ist das Schöne und das hat mich schon mal früher so gefreut, dass Gott uns in eine Natürlichkeit bringt. Oder den Spruch habe ich sicher schon mal gesagt, wie der alte Pastor Kemner gesagt hat. Gott will nicht eine unnatürliche Heiligkeit von uns, sondern eine geheiligte Natürlichkeit. Ich sage, ja, das macht Spaß, auch bei euch zu sein. Und es ist Freude, im Glauben zu sein. Ich wollte es um gar keinen Preis missen. Es ist nichts, dass man sich verzwingt, sondern das ist was Schönes. Der Herr ist der Weg. Und auf diesem Weg kommen die beiden nächsten Stichworte. Auf diesem Weg erfahre ich ihn als die Wahrheit. Und auf diesem Weg erlebe ich ihn als das Leben. Wenn man die Wahrheit von irgendjemand feststellen will, was er sagt, ist es immer gut, wenn das, was vorausgesagt ist, auch eintrifft. Wenn das, was er sagt, auch dann gedeckt ist durchs Leben, wie so ein gedeckter Scheck. Und so ist es auch bei Jesus. Was er gesagt hat, das ist wahr. Was er zu euch gesagt hat, was er zu mir gesagt hat, das hat sich seit 42 Jahren als die Wahrheit erwiesen. Ich habe nie irgendwelche grundsätzlichen Zweifel gehabt, dass das für mich mein Leben ist. Anfechtungen gibt es genug, aber diese Anfechtung hat er nie. Sein Wort ist Wahrheit, auch was er in der Heilsgeschichte zugesagt hat. Dass er eben die Endzeit voraussagt, dass es drunter und drüber geht, Matthäus 24. Oder schon im Alten Testament, dass die Bibel Jesus voraussagt. Zum Beispiel eine der vielen Stellen, Jesaja 53, für wahr Erdbogen unserer Missetat. 700 Jahre vorher. Die Bibel in sich, das Wort der Wahrheit ist in sich schlüssig. Da sind keine Ausrutscher, keine Abhauer, sondern vom Alten zum Neuen Testament. Das ist in sich eine schlüssige Botschaft. Und deswegen ist das Alte Testament auch so wichtig. Jesus ist der Weg, auch in meinem und eurem persönlichen Leben. Die Weichenstellungen meines Lebens von Frankenthal nach Baden-Württemberg und dann nach Heidelberg, nach Adelshofen und so weiter, die Weichenstellungen meines Lebens sind abgestempelt durch den Bundespanzer. Und das würde jetzt ein bisschen weit führen, aber ein Beispiel, als ich die Frage nach der Bibelschule damals stellte, war das sehr außergewöhnlich. Meine Eltern sind im Dreieck gesprungen, dass ich diesen Weg mit 27 eingehe. Und dann kam ein Wort aus dem Römer 10, Vers 14. Wie sollen die Leute hören, wenn es niemand betet? Das kam eins, zwei und beim dritten Mal wusste ich, jetzt hat der Boss gesprochen, jetzt ist gut. Jetzt bin ich durch keine 10 Pferde mehr aufzuhalten. Meine ganze Familie mit Schwägerin und Schwester und alle sind aufgekreuzt bei mir in Rastatt, wo ich gewohnt habe. Und die konnten mich um keinen Preis mehr abhalten. Das war nicht so einfach. Jesus ist die Wahrheit, sein Wort ist die Wahrheit, was er zusagt, hält er gewiss. Und er sagt auch die Wahrheit über mich selbst, dass ich durch sein Wort Sündenerkenntnis habe. Dass ich durch sein Wort merke, wo ich falsch liege. Du sollst nicht Falschzeugnis reden, zum Beispiel. Das, wo ich die Leute sozusagen, die kleine Notlüge, aber jede Lüge ist irgendwie aus einer Not, das zeigt mir sein Wort, das zeigt mir sein Gebot. Und sein Wort zeigt die Wahrheit über mich. Und das Schöne ist, bei ihm ist nie da Schluss, dass er uns Dinge offenbart, sondern er zeigt auch den Weg zur Lösung. Er zeigt auch den Weg zur Vergebung. Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Das ist Gottes Wort. Sie zeigt die Wahrheit, aber sie zeigt auch den Ausweg. Er zeigt die Wahrheit über mich und er lehrt mich die Wahrheit im Umgang mit anderen. Dass ich wahrhaftig bin. Dass ich Leute so behandle und so zu ihnen sprechen, dass sie sagen, wenn der Hubert was sagt, da kann ich mich drauf verlassen. Vielleicht ist es mal unangenehm, aber ich kann mich drauf verlassen und nichts beeinträchtigt Gemeinschaft, auch in der Gemeinde, auch bei uns und wo auch immer, so mit so Halbwahrheiten. Und nichts sät mehr Misstrauen, wie wenn ich nicht zuverlässig rede. Dann lieber nichts an, man muss nicht alles erzählen. Aber das, was ich sage, im Umgang mit anderen, das soll ihm sein. Weil er ja, Jesus, in uns lebt. Und es soll die Wahrheit auch über meinen Umgang mit den anderen sein, dass ich auch Fehler zugeben kann. Dass ich sage, du, jetzt habe ich wirklich mal wieder Buchscher, tut mir leid, vergib mir. Zuverlässig, berechenbar, transparent. Ja, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das Leben hier, wie vorhin schon gesagt, es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Gesetze einhalten, sondern dass wir nach ihm fragen. Und das war mir mal ganz wichtig, wo ich mal wirklich in einer existenziellen Krise war, wo mir eine alte Glaubensschwester gesagt hat, wenn du Jesus gehorchst und gehorchen willst, ist es der Liebesgehorsam. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe und Vertrauen. Herr, du hast den besten Weg. Wenn ich was erkenne, dann will ich dir gehorchen und zwar aus Liebe. Weil du viel weiter blickst, wie ich in meiner Kurzsichtigkeit. Ja, Jesus ist das Leben, oder wie mal jemand gefragt hat oder gesagt hat zu dem alten Prediger Spurgeon: Herr Pastor, ich will doch was vom Leben haben. Dann hat er gesagt: Du willst was vom Leben haben, aber Jesus ist noch viel mehr. Er ist das Leben. Bei ihm hast du das Leben. Bei ihm bist du ganz. Und du hast ein sinnvolles Leben. Das ist das, was mich auch so freut und fasziniert. Egal, wo wir sind, hier oder wo wir auch sind, oder im Sportclub oder wo auch immer, wir haben dieses Leben mit einem Auftrag. Wir sind als Christen beauftragt. Nicht, dass wir überall gleich Traktate verteilen, das können wir auch machen. Aber darum geht es nicht. Es geht vor allem, dass wir Zeugnis geben, wo es dran ist, von der Hoffnung, die in uns wohnt. 1. Petrus 3, da steht das. Dass ich bereit bin, dass ich den Colt entsichert habe, dass ich weiß, wenn die Tür auf ist, dann komme ich aber wirklich. Und dann komme ich klar, mit klaren Worten. Tritt kurz auf, tritt fest auf, hör bald auf, hat Martin Luther gesagt. Und dann kommt es präzise, und zwar aus einer inneren Gewissheit. Wir haben einen Auftrag, dieses wunderschöne Wort von dem alten Dekan bei uns damals in Adelshofen, Römer 1, Vers 5. Wir haben Gnade und Apostelamt. Und er sagt, das kann man auch so übersetzen: Wir haben Gnade, das bedeutet Apostelamt. Wenn ich Jesus kenne in meinem Leben, dann bin ich ein Apostolos, ein Gesandter, einer, der von Jesus auf den Weg ist. Und das ist doch eine schöne Perspektive. Ich stolper nicht in die Woche, wie vielleicht andere Leute, ich weiß es nicht, sondern ich habe in mir eine Botschaft. Und ich kann warten, und auch in aller Liebe und Diskretion warten, bis sich mal ein Türlein auftut. Er ist das Leben hier und in Ewigkeit. Das ist das Schöne für uns als Christen. Wir haben eine Perspektive. Wir haben eine offene Tür, dass Gott auf uns wartet. Oder wie unser sterbender Bruder Karl-Heinz vor anderthalb Jahren zu einem Mann gesagt hat, der ihn besucht hat, auf dem Sterbebett praktisch schon, konnte noch reden: Jetzt verabschieden wir uns. Vorüber. Der wusste aufs Allergewisseste, wo er geht. So hat er gelebt und so ist er gestorben. Und in der Ewigkeit hat Gott Lebensgemeinschaft mit. Da ist er und wir für alle Zeit verbunden. Und da heißt es von Gott, Offenbarung 21, er wird abwischen alle Dreck. Vielleicht geht es uns heute dreckig, vielleicht sind wir einsam, auch als Christen. Und wir wollen nicht vertrösten auf die Ewigkeit, aber wir dürfen es tief im Herzen wissen. Er wird abwischen. Er hat uns nicht verheißen, dass wir hier ohne Leid, ohne Demenz, ohne Einschränkungen, ohne Einsamkeit leben. Das ist nirgends in der Bibel. Aber er wird abwischen alle Zeit. Und die gesamte Schöpfung wartet auf ihre Erlösung. Römer 8. Und das ist die Botschaft, auch in diesem kurzen Wort, Jesus auf den Punkt gebracht: Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Möge es auch mit uns, so wie mit mir, irgendwie fast jeden Tag gehen, zu wissen: Herr, du bist mein Weg, du bist die Wahrheit und du bist mein Leben. Amen.